Kurznachrichten. Am Telefon freue ich mich, mal wieder begrüßen zu dürfen, Gabriele Gysi. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Du hast am 1. August in Berlin eine Rede gehalten, die möchte ich senden und dachte mir, damit das nicht ganz so trocken kommt, dich selbst noch dazu. Als ich unlängst ein Interview mit dir gemacht habe und das geteilt habe, auch auf unseren öffentlichen Kanälen, hat jemand kommentiert, was hat denn die Gysi eigentlich beizutragen zur Politik? Was für eine Befähigung hat sie? Und ich habe einfach nur zurückgerotzt, ja, sie ist Künstlerin. Was würdest du denn sagen?
Ich würde sagen, hören Sie doch zu und dann wissen Sie es und dann wissen Sie, ob Sie das teilen oder andere Ansichten haben. Ich meine, das erledigt sich doch durch die Rede selber. Dazu brauchst du doch keinen Namen.
Und ich meine, Künstler sollten auch die Aufgabe haben, zumindest ihre Meinung mitzuteilen. Wir verändern ja nicht.
Nicht nur die Aufgabe, sie haben das Recht, genauso wie der Herr seine Meinung mitteilt. Und offensichtlich gibt es aber mehr, die sich für meine Meinung interessieren als für seine. Aber dafür kann ich ja jetzt nicht.
Er blieb bei uns isoliert und hat sich auch nicht wieder gemeldet. Es gibt noch ein Detail zu deiner Rede vom 1. August. Da ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Bitte korrigiere den davor und wir spielen dann die Rede durch.
Ja, da freue ich mich, dass ich den korrigieren kann, weil ich in der Rede, weil der Navid Kermani in Bayern, in München lebt, habe ich den Bendler-Block, von dem hier die Rede ist, nach München versetzt. Aber das ist natürlich Quatsch. Der Bendler-Block ist in Berlin und dort hat Navid Kermani geredet.
Gabriele Gysi am 1. August 2026 und wir hören uns gleich nochmal wieder.
Und nun das Dossier.
Die Welt ist in Aufregung. Für ältere Menschen scheint die Welt wie verrückt geworden. Was ist nur los? Und dennoch schlafen wir in unseren Betten. Aber es ist Krieg und wir schlafen noch. Wir schlafen in unseren Betten. Wir hören keinen ohrenbetäubenden Krach von Bomben. Und wir sterben nicht durch ferngesteuerte Drohnen. Aber in den Reden und Entscheidungen der Politiker herrscht Krieg. Sichtbar wie in einer Show belegen sie tanzend in den Parlamenten ihren Willen zum Krieg mit Sanktionen und Kriegsgetrieben. Sie geben vor, für viele die westliche Bevölkerung und die Welt zu sprechen. Ihr Führungsanspruch im Weltgeschehen ist das Einzige, was Sie Ihren momentan wichtigsten Hauptdarsteller Donald Trump nachahmend, unentwegt und bewegt artikulieren. Was Sie wissen, was Sie können, was Sie wissen können, um Ihre Anmaßung zu rechtfertigen. Mit welcher Rechtfertigung beanspruchen Sie Ihre ständige göttliche Allwissenheit? Welche geheimdienstliche Göttlichkeit gestattet diesen Führern, keine Fragen zu kennen? Was meinen Sie zu wissen? Was meinen Sie sagen zu dürfen? Russland ist unser Feind, der Chinese wird es, der Iran hat ein verabscheuungswürdiges Regime? Eigenartig. Sie erklären allen alten Kulturen den Krieg. Ist das die berühmte kognitive Kriegsführung? Die kognitive Kriegsführung zur Angleichung aller Gedankenwelten? Doch die ersten Opfer dieser Kriegsführung sind ihre Erfinder. Sie scheinen verliebt in ihre Feindschaften. Russland wird ewig unser Feind bleiben, klingt es aus dem deutschen Außenministerium. Egal mit welcher Regierung, in welcher Gesellschaftsform, ob als Zarenreich, als Sowjetrepublik, als Russische Föderation. Die Russen sind die liebsten Feinde deutscher Regierungen seit gut 200 Jahren. Und die Ukraine? Sie sollte schon immer unser sein. Im Zweiten Weltkrieg brauchten wir die Kornkammern. Heute brauchen wir die Rohstoffe. welche Staatsform, ob Demokratie oder Diktatur, die ukrainische Bevölkerung beglückt und tyrannisiert, interessiert nicht. Wie Lindsey Graham sagte, wir kämpfen bis zum letzten Ukrainer. Doch die deutsche Geschichte kennt auch andere Zeiten. Deutschland ist an der Seite Frankreichs in den napoleonischen Kriegen nach Moskau marschiert, aber auch mit der russischen Armee gegen die französische Besatzung zusammen in die Völkerschlacht bei Leipzig gezogen. Warum sind unsere europäischen Führer in Brüssel nur so versessen auf einen Krieg mit Russland und bestrafen ihre europäischen Bevölkerungen durch Sanktionen? Sitzen sie zu bequem, um das Träumen von Allmacht aufzugeben? Denken sie ihr Europa als Imperium mit und unter US-amerikanischer Hegemonie? Welche Kultur schenken sie den Menschen der europäischen Nationen? Sie sind versessen auf ihre Leidenschaft zur Feindschaft und ihre Freiheit zu herrschen. Die Ukraine verteidigt die Freiheit mit einem ungewählten Präsidenten, dem Verbot jeder Opposition und dem gewaltsamen Einfangen von Männern auf der Straße, um sie zum Sterben an die Front zu schicken. Hier scheint die Freiheit erstarrt in der New Yorker Freiheitsstatue versteckt zu sein. Aber noch gibt es die Ukraine für uns in der westlichen Welt zur Verteidigung unserer leidenschaftlichen Feindschaften. Noch können Ukrainer unsere Drohnen tief ins russische Hinterland schicken, um zu töten. Wollen wir unseren ewigen Feind erwecken, um gegen uns zu kämpfen? Wir schlagen ihm bereits verschiedene Zeitpunkte vor. 2029, 2030. Spätestens jetzt müssen wir verstehen, dass unsere Regierung Opfer der kognitiven Kriegsführung der NATO geworden ist. Im Tunnelblick auf den geliebten Krieg kennen sie keine Diplomatie mehr. Sie träumen vom Krieg gegen ein Land, das sich als Besatzungsmacht aus Deutschland zurückgezogen hat, den Warschauer Pakt auflöste und von einem gemeinsamen europäischen Haus träumte. Aber wir wollten nicht mit ihnen träumen. Wir wollten sie besiegen. Wer siegen will, braucht Feinde. Wer siegen muss, spürt den Schmerz des Angriffs. Seit 2014 wurde die Ukraine in einem Bürgerkrieg gegen die russische Bevölkerung geschoben. Die USA leugnen ihre Beteiligung in keiner Weise. Denn der Anspruch auf Hegemonie wird immer neue Feindschaften erzwingen. Kontrolle statt Kooperation ist eine hegemoniale Voraussetzung. Und das bedeutet Krieg. Weltweite Bürgerkriege oder Bombenkriege oder Schlachtfelder. Regime-Change mit allen Mitteln. Diese Kehrseite westlicher Politik ist unübersehbar, denn die Ablehnung von Diplomatie heißt Krieg. Diplomatie muss man lernen, den anderen verstehen, lernen. Aber unsere Führer müssen nicht lernen und wir sollen nicht lernen. Warum nur soll die Menschheit ihrer wichtigsten und schönsten Fähigkeit beraubt werden? Russland verstehen lernen wäre eine Aufgabe für Brüssel. Stattdessen wird die Ukraine durch Zuwendung besetzt. Den Finanzhaushalt regelt BlackRock und Rothschild. Die Kultur wird durch das Militär bestimmt. Die Umbettung ihrer nationalsozialistischen Führer heim ins Reich ist ein geschichtsvergessener, entsetzlicher Ausdruck dieses Bezugs zum deutschen Faschismus. Statt Interessenausgleich mit Russland bestreitet der ukrainische Armeeführer Michail Drapaty jede Existenzberechtigung Russlands und auch der russischen Bevölkerung in der Ukraine. Das ist eine indirekte Weiterführung des Zweiten Weltkriegs. Und diese Form der Russophobie ist der wichtigste Rassismus des beginnenden 21. Jahrhunderts. Gepredigt als ewige Feindschaft durch europäische und US-amerikanische Regierungsbeamte unter besonderem deutschen Einsatz, kämpft die Ukraine für die westliche Freiheit zu herrschen. Diese Freiheit zur Macht heißt dann Willkür. Auch die Zerstörung von Zivilisationen durch willkürlich inszenierte Kriege ist aus der Geschichte hinlänglich bekannt. Die US-amerikanische und israelische Geschichte sind gegenwärtige Beispiele für Nationenbildung zugunsten kriegerischer Siedlergemeinschaften. Sind wir zur Wiederholung unserer Geschichte auf diese platte Weise wirklich gezwungen? Dürfen und können wir nichts gelernt haben? Die europäische und US-amerikanische Kolonialgeschichte mit den bekannten Allmachtsfantasien und ihren kriegerischen Folgen nimmt kein Ende. Wollen wir wirklich diesem Wahn gegen das Leben folgen? Warum scheint Kooperation so schwierig für die westliche Welt? Warum muss diese Europäische Union und ihre Kommissionen wissen und bestimmen, wie Menschen fühlen, denken und leben sollen? Es ist interessant zu beobachten, wie wirtschaftliche, kulturelle Bedeutungslosigkeit der Europäischen Union umgekehrt korreliert zu den Ansprüchen aggressiver Allmacht durch Kriegstüchtigkeit. Es gibt aber auch eine Kultur des Verstehens, der Aufrichtigkeit in unserer Demokratie. Ich möchte eine kurze Rede des deutsch-iranischen Schriftstellers David Kermani während der Feierlichkeiten zur Vereidigung von Bundeswehrrekruten in München am 20. Juli dieses Jahres vortragen. Es ist nur ein Ausschnitt, aber es ist der beste und wichtigste. Kein Geringerer als der Bundeskanzler hat sich zur Gewohnheit gemacht, das Völkerrecht klein und Völkerrechtsverstöße schön zu reden, wo es ihm politisch opportun erscheint. Aber die Drohung, eine gesamte Zivilisation auszulöschen oder der erklärte Angriff auf die zivile Infrastruktur eines Landes sind ein so offenkundiges Unrecht, dass man weder Jurist sein noch das eigene Gewissen befragen muss, um es zu erkennen. Wenn ausgerechnet die Bundesregierung sich damit hervortut, das Völkerrecht für nachrangig zu erklären, oder ausgerechnet ein deutscher Bundeskanzler als einziger westlicher Staatsführer die Drohung des amerikanischen Präsidenten verteidigt, eine gesamte Zivilisation auszulöschen, ist das nicht nur für unser Ansehen verheerend. Die Relativierung des Völkerrechts von höchster Stelle ist auch ein fatales Signal für unsere Demokratie. Denn wenn die Herrschaft des Rechts in unseren Außenbeziehungen erodiert, wird es nicht lange dauern, bis sie auch im Inneren verächtlich gemacht wird. Liebe Rekrutinnen und Rekruten, sagte Navid Kermani bei der Vereidigung der Rekruten. Liebe Rekruten und Rekrutinnen, Sie stehen am Anfang einer womöglich langen Laufbahn in der Armee. Es ist unwahrscheinlich, dass die nächsten Jahrzehnte so friedlich bleiben, wie die letzten Jahrzehnte für Deutschland es alles in allem waren. sollte eine künftige Bundesregierung sie in einen Krieg führen wollen, der so offenkundig völkerrechtswidrig und auch politisch desaströs ist, wie der jüngste Krieg der Vereinigten Staaten und Israels gegen den Iran, dann wird es ihre Pflicht sein, den Befehl zu verweigern. Soweit Navid Kermani. Doch diese Mahnung für die Rekruten der Bundeswehr gilt nicht nur für die Soldaten und Soldatinnen, sondern auch für jeden verantwortungsvollen Bürger Deutschlands. Wir alle dürfen nicht in unserem Namen morden lassen. Sagen wir Nein zum Krieg.
Das war sie, die Rede vom 1. August 2026, Gabriele Giese. Es gibt einen Teil, der hat mich sehr berührt und auch mich dazu motiviert, dich direkt anzurufen. Die Aussage, dass es so aussieht, dass wir, die wir uns als die Modernen der Welt fühlen, uralte Kulturnationen irgendwie in die Steinzeit zurückbomben wollen, das sagen wir ja zum Teil auch. Und das betrifft ja eigentlich auch alle. China, Russland wie Iran, das sind uralte Kulturnationen. Kannst du das noch ein bisschen für uns vertiefen mit eigenen Worten?
Ja, also ich denke, dass im Grunde diejenigen, die die Macht haben, die Mächtigen. Und die Mächtigen halten sich nicht an Legislaturperioden. Die sind nicht verwickelt in den Showkämpfen der Politik. Also in dem Fall das Finanzkapital, und zwar unter BlackRock, also unter den fünf Großen, die agieren, denen ist die nationalstaatliche Gefängnis agieren. Und deshalb sollen die geschliffen werden, also weg mit den Hindernissen. Das heißt aber in der Praxis, weg mit nationalen Kulturen, mit nationalen Strukturen, mit Demokratie und nationalen Ausgleichsmechanismen zur Differenz zwischen Reich und Arm. Und das hat katastrophale Folgen. Und dem sich stellen und widersetzen ist schwer, weil die Macht dieser Menschengruppen ist irrsinnig groß. Wenn man den Zynismus der Epstein-Files anguckt, ist das Machtbewusstsein ins Absolute gewachsen. Und das tun genau alte Kulturen, die ein Selbstbewusstsein für ihre eigene Kultur haben. Und merkwürdigerweise ist das auch mit der Schrift verbunden. Also die Chinesen haben eine eigene Schrift, die Iraner haben eine eigene Schrift, die Russen haben eine eigene Schrift. Und sie besinnen sich ihrer Tradition und der Menschlichkeit des Zusammenlebens in ihren Traditionen, die wir in der Regel nicht verstehen, weil wir gar nicht danach fragen, was das bedeutet, was sie tun. Wir verstehen doch den schiitischen Islam überhaupt nicht und urteilen unentwegt. Und deshalb sage ich, guckt man auf die Leistung dieser Länder, ist man voll von Bewunderung. Die Russen haben nach der Revolution 1917 70% Analphabeten alphabetisiert. Die islamische Revolution hat eine gleiche Alphabetisierungsleistung vollbracht, genau wie die chinesische Revolution. Und das sind irrsinnige Leistungen, die dann in ihrer Geschichte um den Wohlstand und das Leben in Bezug auf die eigene Kultur ihren Widerhall in den Ländern finden. Und wir wollen es ihnen nicht gönnen. Wir wollen es ihnen nicht erlauben, statt zu lernen. Wir müssen doch lernen zu lernen. Das ist unsere Aufgabe und nicht zu zerstören. Diese Kulturen lernen alles, was rechts, links und überall ist, weil sie neugierig auf das Leben sind. Und wir wollen das Leben zerstören. Schluss. Widerlich.
Gabriele Giese, ich bedanke mich.
Das Dossier.
Ein neuer Tag, ein neuer Grund für Kritik an Friedrich Merz.
Danke, Svetlana, dann wollen wir Friedrich Merz mal empfangen.
Kriegstreiber! Kriegstreiber, Pinocchio!
Harter Wind von vorn in Kühlungsporn.
Kreppen die Kollegen von Springers Welt. Naja, zum Vorwurf Kriegstreiber. Da ist gestern eine historische Chance verloren gegangen. Immerhin verkündet man am 1. September, was der russischen Seite keinen Interpretationsspielraum lässt. Der Anschlagversuch am Flughafen Leipzig-Halle soll zu russischen Geheimdiensten führen. Die Tagesschau sekundiert, die Bundesregierung wäre sich sicher. Und da lässt man den Zeitpunkt 5.45 Uhr verstreichen.
Because we are fighting a war against Russia.
Na gut, erklärt hat man ja schon vor Jahren. Und tun kann man auf mindestens 20 Jahre zurückdatieren, als die ersten Wirtschaftssanktionen begannen. Westliche Sanktionen, die natürlich auch Wirtschaftskrieg genannt werden können. Ich bin festgelegt, nach 30 Millionen Sowjetmenschen von uns zu Untermenschen erklärt, in einem Völkermord beispielloser Art regelrecht abgeschlachtet. Erneut gen Osten zu blicken, wird zur Folge haben müssen, was Bertolt Brecht 1951 im Zusammenhang mit Karthago den Schriftstellerkollegen, aber auch der deutschen Öffentlichkeit über Flugblätter erklärte. Egal, was nun, wann, wo und wie passiert, ich werde im folgenden Diskurs nicht einmal das Thema Verhältnismäßigkeit ansprechen. Ich bin festgelegt. Geschlossen werden soll nun das Konsulat und das russische Haus in Berlin, letzteres in deutschen Medien eher im Nebensatz erwähnt. Im Grunde sind das offene Kriegserklärungen an Russland. Letzteres auch eine offene Kriegserklärung an alle Menschen im Osten Deutschlands, die sich ihrer Herkunft nicht komplett verweigern. Was mir angesichts der skizzierten Verbrechen, die die deutsche Situation nach 1945 und die sich daraus ergebenden politischen Konsequenzen einem Verbrechen nahe kommt. Nach einer Einheit mit Ostdeutschland, was auch immer man sich darunter vorstellt, hat diese Bundesregierung mir offensichtlich kein Interesse mehr. In der Tagesschau kommentiert Markus Sambale, Deutschland benennt Russland als Drahtzieher des Anschlagversuchs, ohne sich provozieren zu lassen. Die Regierung hat damit einen Balanceakt geschafft, denn die Demokratie nutzt andere Waffen. Ich vermisse unsere Demokratie.
Unsere Demokratie. Unsere Demokratie.
Unsere Demokratie. Bundespräsident Steinmeier, SPD.
Das ist richtig.
Aber nicht jede Drohne, die im Moment in Deutschland aufsteigt oder über einem Flughafen kreist, ist der Russe.
Nicht so lästig, Herr Laschet, CDU.
Also die Situation ist auf jeden Fall ernst. Es ist aber leider in der Tat so, dass wir nicht allzu viel wissen.
Na, dann brauchen wir Wissen, Frau Drohnenexpertin Ulrike Franke. Vor allem gegenüber slawischen Untermenschen. Und der Schlimmste von allen, Wladimir Putin, lässt uns auch lässig lächelnd wissen, alle Strafmaßnahmen wären ein schwerer Fehler. Beweise seien nicht vorgelegt. Die Tagesschau zitiert ihn: Meiner Meinung nach läuft dies eindeutig den Interessen des deutschen Volkes zuwider. Und weiter: Die Reaktion der Bundesregierung hänge mit bevorstehenden Wahlkämpfen zusammen. Auch hier kann ich nicht umhin. Wer unmissverständlich sich für Frieden aussprechen will, hat kaum Entscheidungsspielraum.
Keinen Krieg gegen Russland!
Wie es danach weitergeht, ist völlig zweitrangig. Wenig Einfluss haben wir darauf wohl, eine Landesregierung am wenigsten. Vielleicht noch zur Sache. Was denke ich? Könnten die Russen dahinter stecken? Ja, warum nicht? Wir stecken ja auch hinter einigem, was gegen Russland vorgeht. Dass Russland im Krieg gegen die Ukraine ist, können ja wohl nur noch politische Analphabeten von sich geben. Im Tagesschau-Bericht löst der Satz: Auch warum die Operation technisch scheiterte, ist unklar. Bei mir ein wenig Zweifel aus. Wenn man wollte, könnte man Leipzig nicht mehr als eine Siedlung städtischen Typs zweifelsfrei zu einer Fläche verwüsten, die dann für Windkrafträder zur Verfügung stünde. Das Scheitern kann natürlich auch gewollt sein, so wie das, was sie als Sabotage in Brandenburg berichten, nahe Kraftwerk Jenschwalde oder Nordrhein-Westfalen Großeinsatz am Umspannwerk in Bergheim. Auch hier geht die Polizei von einer vorsätzlichen Tat aus. Spionage im russischen Haus? Nicht auszuschließen. Spionage in westlichen NGOs in Russland? Mit Sicherheit. Ja, und gefragt, wird es nun Krieg geben? Ich halte das für hochwahrscheinlich, aber nicht zwingend. Es kann sich auch auf wirtschaftlicher Ebene abspielen. Hier sehe ich Indizien für eine Einigkeit zwischen Russland und den USA. US-Präsident Trump stellt sich gegen den europäischen Widerstand bezüglich Russlands Teilnahme am G20-Treffen. Diese Protestierten wollten nicht auf dem gemeinsamen Foto sein. Finanzminister Siluyanov nahm am Montag in Asheville in North Carolina am G20-Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs teil. Trump erklärte, Russland gehört wieder an den Tisch der internationalen Politik. Müssten wir seine Motivation hinterfragen? Nazis oder Krauts, sind wir für die Siegermächte? Wie gesagt, das sollte man nicht total vergessen. Sicher sowieso. Und eben noch ein Wirtschaftsfaktor. Widersinnig, da wir keine eigenen Rohstoffe haben. Es könnte nun nach alten US-amerikanischen Ideen, ich erinnere an den lieben Herrn Morgenthau, korrigiert werden und wird auch bei jedem von uns ankommen. Überfluss mit einem Monatsgehalt von unter 10.000 am individuellen Straßenverkehr teilzunehmen, könnte bald zur Vergangenheit gehören. Nebenbei, derartiges entspricht übrigens den Interessen vieler Grüner, was vielleicht auch Erklärungen derer Politik sein kann, auch wenn sicher nicht jeder die vollständigen Zusammenhänge seines Wirkens versteht.
Wir müssen Wladimir Putin global isolieren, indem wir hier vor Ort unsere Häuser besser isolieren.
Die grüne Vordenkerin Terry Reinke und, um etwas Positives zu erklären, an diesem 2. September 2026, einem Mittwoch, keine Angst, wo keine Industrie mehr ist, ist auch keine Rüstungsindustrie. Putin sprach zu uns ja auf einer von TASS übertragenen Pressekonferenz. Die Tagesschau informiert im Nebensatz Bischkek. Dort findet statt der Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Die kleinen Länder China, Russland, Indien und weitere Staaten, sie wollen ihre sicherheitspolitische Zusammenarbeit ausbauen. Darf gerne bezeichnet werden als Gegengewicht zur westlich dominierten Weltordnung. 21 Staaten, Mitglieder auch noch Pakistan, Weißrussland, Iran, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan. Mehr als 40% der Weltbevölkerung werden so repräsentiert. Wladimir Putin traf sich sichtbar mit Indiens Premier Modi, auch mit Xi Jinping, dem chinesischen Präsidenten. Die iranische Nachrichtenagentur IRNA transportiert Putins Aussage, die Shanghaier Entwicklungsbank sollte unabhängig vom Westen sein. Der Iran selbst macht 3 Vorschläge zur Stärkung der Rolle der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Dazu rief Präsident Pezeshkian auf. Er sieht Verschärfung des geopolitischen Wettbewerbs, einseitige Politiken, den Einsatz militärischer Gewalt und Macht als Faktoren, die für Länder der Region und Schwellenländer Anlass zur Sorge geben. Er bezeichnet die Angriffe der USA und Israels als Aggression gegen die Grundprinzipien der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts. Er nannte Handel, Transportwege, Vernetzung, Transit als wichtige Achsen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern, betonte die Wichtigkeit des Dialogs, Einrichtung effektiver Kooperationsmechanismen, erklärte Irans Bereitschaft zur konstruktiven und aktiven Beteiligung an Prozessen im Zusammenhang mit der Förderung der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums erklärte, öffentliche Diplomatie ist ein integraler Bestandteil der Außenpolitik. Und US-Admiral Caudle, Oberbefehlshaber der US-Marineoperation, wird von IRNA zitiert: Wir werden so schnell nicht dorthin zurückkehren. Gemeint der US-Stützpunkt in Bahrain. Lernen mit Schlager Lee Merrow, Shanghai. Deutschland. Vor der Sachsen-Anhalt-Wahl schließt Friedrich Merz eine CDU-Zusammenarbeit mit AfD oder Linken kategorisch aus. Anspruchsvoll.
Deutschland schreckt ab.
Es triumphieren die Kollegen vom Kompaktmagazin.
Ich habe immer gesagt, meine Zielgruppe ist die Friseuse.
Der Publikation der familiären Verhältnisse der Obergrünen Sachsen-Anhalts Susan Zibora Seidlitz, deren Ehemann war Neonazi, was es durch den gesamten Blätterwald schaffte.
Man kennt ja das Lied... Suse, liebe Suse, was raschelt im Stroh?
Jürgen Elsässer und seine liebe Ehefrau Stefanie, immer dem Schlager verpflichtet, aber auch der Recherche.
Aber dieser Bursche hier, dieser David oder David, der jetzige Ehemann, der Spitzenkandidatin der Grünen, das war eine Truppe, die war gewalttätig und hat Asylbewerberheime angegriffen. Ja, da floss vielleicht sogar Blut. Und er hat sich ablichten lassen da mit den anderen deutschen Recken. Und diese Informationen sind verbrieft. Wir haben sie in dem Fall sogar von einem Antifa-Infoblatt übernommen, das die gesamte Geschichte recherchiert hat, 1995.
Brillante Arbeit.
Der Wahlspruch der Grünen, jedenfalls nach diesem Skandal, ist ja, wir reden nicht mit Nazis. Wir heiraten sie.
Und ja, auch wenn ich darauf bestehe, die Witze in der Audiodatei mache ich. Strike für euch.
Und hat selber sozusagen den Ex-Nazi im Ehebett, also die Brandmauer, endet an der Bettkante.
Ja, und Fuck Nazis bekommt eine ganz neue Bedeutung.
Stefanie, geben wir Frau Suse Zibora Seidlitz das Wort.
Was sie versuchen zu skandalisieren ist, dass mein Ehemann in den 90er Jahren, wie das im Übrigen vielen hier ging, jeder, der sich in Sachsen-Anhalt auskennt, weiß, wie die Jugendszenen in den 90er Jahren hier sortiert waren, in den 90er Jahren so ein bisschen mit Rechtsextremen rumgehangen hat. Ich will das nicht kleinreden. Er war Teil der rechtsextremen Szene in Quedlinburg. Aber das ist 30 Jahre her. Und heute ist er Demokrat und stabiler Antifaschist. Und ich glaube, der Glaube daran, dass Menschen sich verändern können, dass Menschen zurückzugewinnen sind für die Demokratie und vor allem für den Kampf um die Demokratie, das ist der entscheidende Unterschied von Demokratinnen und Demokraten, wie wir und sie es sind, und denjenigen, die eben noch nicht gewonnen werden konnten für diese Demokratie, sondern die Demokratie aktiv bekämpfen.
Frau Suse Sebora-Seitlitz, gerne lasse ich Sie wissen, nie Mitglied oder in der Nähe von Nazi-Organisationen gewesen zu sein, die in meiner Erinnerung zumindest hier in Thüringen zumeist von Leuten aus dem Westen organisiert waren, zum Beispiel Nordhessen. Und all das von Ihnen Gesagte, glaube ich Ihnen nicht. Demokratie muss man leben, nicht reden. Explosion Augsburg. Hauptbahnhof gesperrt. Bemitleidenswert blöd die Frage der Tagesschau. Was hilft gegen gestiegene Inflation? Wie wär's mit Frieden? Aber nein.
Alles für die Freiheit aufzugeben, das ist Freiheit.
Mit Gruß an unsere westlichen Besatzer, Verwalter, Bestatter, wie ihr wollt. Die Reparationen an die Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir geleistet. Als Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Ich gehe davon aus, dass sich die Russische Föderation dieser Sache erinnert. Hey, die Nacht, die Wohnung auf 16 Grad runtergekühlt.
Herzlich willkommen im meteorologischen Herbst 2026.
Schon mal an den Winter gewöhnen, ob Wahnsinn, wie 20 Grad da noch möglich sind. In der Wohnung Sonne, Wolken, im Süden sommerlich, im Norden durchwachsener. So die kommenden Tage. Tendenz wechselhaft.
Marcello, hier ist das Wetter hoch durchwachsen. Wir hatten gestern eine völlige sinnflutartigen Regen, dann kam die Sonne wieder raus. Also der Herbst kündet sich komplett an. Ja, wir leben in stürmischen Zeiten.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.